Werbung.
Es gibt ein altes Börsenzitat. An der Börse entscheidet nicht nur die Idee über den Erfolg eines Trades, sondern auch die Umsetzung. Und je länger ich mich mit Aktien und Börse beschäftige, desto mehr merke ich, wie viel Wahrheit darin steckt. Denn viele Anleger konzentrieren sich immer auf die Frage, welche Aktie kaufe ich? Aber mindestens genauso wichtig ist ja, wie wird dieser Trade eigentlich ausgeführt? Und da spielen Themen wie Spreads, Liquidität oder Slippage doch eine größere Rolle, als man das erstmal so denkt. Denn wer regelmäßig handelt, kann genau diese Faktoren zu einem echten Unterschied machen. Und genau deshalb finde ich den Ansatz von TradeGate.direct interessant. Die Trading-App wurde speziell für aktive und erfahrene Trader entwickelt und ermöglicht den direkten Zugang zur TradeGate BSX. Das ist Europas liquideste Retail-Börse. Die Orders werden dabei direkt ausgeführt, ohne irgendwelche Umwege. Was mir dabei besonders gut gefällt, TradeGate kommt nicht aus dem Silicon Valley Startup-Umfeld, sondern direkt aus dem Börsenhandel mit sehr viel Erfahrung. Und hinter der Plattform steht die Berliner TradeGate AG mit über 30 Jahren Erfahrung am Kapitalmarkt. Dazu kommen einige Features, die gerade für aktive Trader spannend sind, wie Handelszeiten von 37 bis 22 Uhr, intelligente Ordertypen und detaillierte Performanceberichte, ein breites Angebot an handelbaren Wertpapieren und dauerhaft kostenfreies Trading. Ein Detail fand ich ebenfalls noch sehr interessant. In der App bekommt man automatisch ein separates Trading und ein Investmentdepot ohne zusätzliche Gebühren. Das hilft dabei, langfristige Investments von aktiven Trades sauber zu trennen. Wenn du aktiv handelst und Wert auf Kontrolle, Transparenz und direkten Marktzugang legst, dann schau dir das Ganze doch einfach mal selbst an. Unter TradeGate.direct kannst du dein Depot in wenigen Minuten eröffnen und direkt loslegen. Den Link findest du wie immer natürlich auch nochmal in den Shownotes.
Werbung Ende.
Herzlich willkommen bei deinem neuen Aktienpodcast mit deinen beiden Aktienbuddies Marcel und Philipp von MVI. Mein Name ist seit über 200 Folgen immer noch Philipp.
Und ich bin immer noch Marcel und wir heißen euch eben herzlich willkommen zu dieser Folge 241. Und lieber Philipp, du bist zurück. Ja. Ich freue mich und ich glaube auch, die Community
auch
hat dich vermisst. Deswegen kurze Frage. Wie war es auf dem Schiff?
Es war gigantisch. Also ich kann wirklich nur sagen, mega. Also es hat uns super gut gefallen. Es war genau das Richtige. Ein geiles Land. Mehr können wir jetzt Norwegen.
Norwegen, ne?
Mehr können wir jetzt aber noch gar nicht verraten, weil wir müssen nochmal, wir sind immer offen für Partnerschaften. Und vielleicht werden wir auch bald einen neuen Partner hier in unserem Podcast haben.
Beziehungsweise mal norwegische Aktien
durchsprechen. Genau, und nochmal norwegische Aktien durchsprechen. Deswegen geduldet euch noch ein bisschen. Aber es hat einfach viel Spaß gemacht.
Ja, ich kann nicht mal sagen, dass du braun geworden bist.
Nee, das war halt Norden, aber wir hatten 20 Grad und Sonne, 10 Tage lang durch.
Okay.
Das gibt's eigentlich fast nie in Norwegen. Die Sonne ist nie untergegangen, also bis auf mal eine Stunde. Das war unfassbar. Du bist abends 23.30 Uhr, sitzt du da auf deinem Balkon und es ist hell.
Ja.
Also es war krass, einfach nur, um es mal so zu sagen. Cooles Land. Wunderschön, also ich zeig dir nachher mal beim Abendessen ein paar Impressionen.
Okay.
Ich kann auch, es heißt ja immer, Norwegen ist teuer, um das mal vorwegzunehmen. Also Kaffee und Kuchen, wenn man so auf dem Land ist, hat genauso viel gekostet wie bei uns in Deutschland. Und es ist natürlich auch immer wunderschön zu sehen, die Deutschen, wir sind halt einfach die tollsten Kartoffeln der Welt. Englisch wird ja zu Denglisch. Mhm. Und das Schönste, was ich erlebt hatte, war vor mir, es gab so ein Restaurant, da gab es Burgers. Ein mega geil Burger. Und da kam jemand und der hat sich nach vorne eingefädelt und wollte gar keinen Burger haben, sondern wollte Pommes haben. Und ich zitiere wortwörtlich, can I have some Pommes for my Wurstgulasch? Fand ich geil. Einfach geil.
Das könnte ein T-Shirt sein.
Das war, can I have some Pommes for my Wurstgulasch? Fand ich mega.
Ja, das ist gut.
Aber es soll hier ja auch über Aktien gehen.
Ah, ja.
Und wir leben ja mit und für euch, also mit für euch und dank euch, natürlich lebt dieses Projekt Aktienbuddies bei MVI. Und ihr wisst, jede Woche gibt es hier den schlimmsten Gag der Woche, den ihr diese Woche hören werdet. Und wir bitten euch natürlich, je flacher und dümmer der Witz, bitte gebt uns Minimum 5 Sterne für einen schlechten Witz bei Spotify und bei Apple. Es hat Wirkung gezeigt, wir sind unter die Top 40 gerutscht.
Ups.
Das ohne große Werbung. Deswegen vielen, vielen lieben Dank. Und Marcel, bist du bereit?
Jetzt.
Schließ deine Augen und stell es dir vor, bevor wir zu den Quartalszahlen kommen. Also,
okay.
Eine Schnecke sitzt auf einer Schildkröte. Was sagt sie?
Hui! Ich wusste es. Nicht so schnell, hätte ich jetzt gedacht, aber hui.
Ja, wir haben
nicht schlecht
heute einige tolle Themen dabei.
Das stimmt. Also neben den Quartalszahlen gibt es unter anderem natürlich auch noch, ja, ETFs hast du mir mitgebracht.
Genau, wir sprechen dann natürlich auch über unsere Investment in die Startup-Szene hinein, das bei unserem Werbepartner Companisto.
Es gibt IPO-Neuigkeiten.
Dann sprechen wir über den Wertpapierhandel. Er wird viel besser in einem Teil der Welt und wir in Europa machen halt wieder was anderes.
Dann gibt es Neuigkeiten zu LAM, also LAM Research.
Ihr werdet exklusiv erfahren, wie die Manager das Geld der Superreichen, also nicht der Idioten auf Sylt, anlegen.
Ja, dann gibt es eine große Aufspaltung.
Wir sprechen auch nochmal über unsere Immobilieninvestments.
Genau, es gibt auch unter anderem ein Startup in Deutschland, was richtig gut auftrumpft.
Dann schauen wir mal wieder, was in Europa so ein bisschen schief läuft bei Unterstützung von unseren, ja, Kollegen und Nachbarn.
Ja, oder eben auch in der Wirtschaft. Das wäre wiederum dann das, was ich noch mitgebracht habe.
Und wir sprechen natürlich im Thema der Woche über die Depots der Profis.
Stimmt.
Zu unserer aller Schande muss man gestehen, wir haben aktuell gar nicht die Aktie der Woche ausgewertet. Wir nehmen die noch mit in die nächste Folge, würde ich sagen, Marcel, damit wir jetzt hier in einem durchziehen können. Du hast eine Investment-Idee dabei. Wie würdest du sagen, wie würdest du diese beschreiben, damit die Leute jetzt von Anfang bis Ende zuhören?
Ja, wertorientiertes Wachstum.
Okay, ich habe eine Investment-Idee dabei. Etwas, was die KI niemals disruptieren wird.
Okay.
Also, bleibt auf jeden Fall dran. Und jetzt, Marcel, möchte ich einmal kurz, bevor wir zu den Quartalszahlen kommen, mit dir schauen, was hat sich eigentlich bei unseren Startups getan? Und das seht ihr natürlich auf unserer bei unserem Partner Companisto. Da kann man nämlich in Startups investieren. Wichtig ist, bevor wir jetzt loslegen, Video pausieren und schaut euch bitte unseren Disclaimer in den Shownotes an, weil alles, was wir hier erzählen, ist natürlich falsch und sollte auf keinen Fall nachgemacht werden, weil es definitiv falsch ist. Den Link zu den Disclaimer und der Disclaimer findet ihr nochmal in den Shownotes. Marcel Companisto, was ist das für eine Plattform? Kannst du uns das mal kurz sagen?
Genau, sonst war es immer nur Angel-Investoren oder großen finanztechnisch gut ausgestatteten Menschen vorbehalten, in Startups zu investieren, in Unternehmen, die eben nicht an der Börse gelistet sind. Und das hat Companisto sich auf die Fahne geschrieben, es zu ändern. Deswegen hier der Zugang für alle diejenigen, die auch schon mit 250 Euro investieren möchten, in Startups, in Geschäftsmodelle, die vielleicht revolutionär sind, die die Welt verändern oder auch den ganzen Markt, den jeweiligen Probleme auch lösen. Und das kann man eben hier tun. Da kommen immer wieder mal neue oder auch altbekannte Startups, die sich hier durchaus wieder finanzieren, refinanzieren, um einfach weiter zu wachsen, um größere Märkte angehen zu können. Und diese Chance kann man eben jetzt auch wieder nach wie vor nutzen. Wir nutzen sie ja schon sehr lange. Wir haben ja schon relativ viele Investments getätigt. Dahingehend natürlich auch ein paar negative Beispiele, aber auch positive Beispiele.
Schauen wir mal rein.
Und da gibt es eben wirklich von A bis Z viele, viele Startups, die sehr spannende Geschäftsmodelle mit sich bringen.
Wir haben aktuell investiert, oder wir haben schon investiert, 9.030. Der aktuelle Portfoliowert ist 8.389. Also hier ist auch wieder breit diversifizieren, dass man hier natürlich auch die Gewinne hat. Das Coole ist, wenn ihr euch dort anmeldet, ihr kriegt ja ein richtiges Pitch-Video. Man kann sich ja auch zu Calls einwählen. Man kriegt richtige exklusive Inhalte und Analysen.
Und direkten Kontakt zum Management.
Genau, direkten Kontakt zum Management. Wir haben ja auch einige der Startups schon auch hier im Interview gehabt. Und hier muss man sagen, ich schaue mal, was am besten gelaufen ist oder am schlechtesten. Surplus hatten wir auch im Interview. Genauso wie Content Pepper und Yodel.io. Alle drei waren da, alle drei sind insolvent und haben es leider nicht geschafft. Aber wir haben natürlich auch Startups mit dabei, wo sich der Wert auch schon verbessert hat, Marcel. Zum Beispiel haben wir hier plus 7% Hero Software, BigRef 3D-Druck, plus 10% Solar Nativ. Auch richtig spannendes Unternehmen, Mikrowechselrichter, 17% im Plus. Adaptive Balancing Power, sie machen Schnellladestationen, 30,68%. Und Green City Solutions, ich habe ihn in Brüssel schon gesehen, in Leipzig haben wir ihn auch schon gesehen, du hast ihn auch schon ein paar Mal gesehen.
Ja.
Sie wollen die Innenstädte verschönern, fast 60%. Und ganz wichtig ist, wenn ihr euch dort anmeldet, braucht ihr natürlich wirklich ein Depot, weil ihr kriegt physisch auch diese Aktien reingebucht. Schauen wir uns mal an, was gibt es aktuell eigentlich auf Companisto für verschiedene Startup-Möglichkeiten. Nimmst da, mit denen hattest du, glaube ich, auch schon mal gesprochen, richtig?
Ja, richtig, genau. Die waren auch schon mal mit dabei.
Hopper und hatten wir auch schon. 9.
Genau, bei Hopper sind wir ebenfalls selbst mit
drin. Waren auch in der Höhle der Löwen, genauso wie Ivy.
Genau.
Dann haben wir Boomerang, wiederverwendbare Versandpackung für den nachhaltigen Onlinehandel.
Dann ToZero, die es schaffen, einfach Elektrobusse also so umzurüsten oder Busse so umzurüsten, dass sie auf Elektro fahren. Sehr, dann sehr spannendes Geschäftsmodell.
Zum Beispiel Dodge, ein revolutionäres Pfandsystem.
Genau, dann gibt es noch ein medizinisches Startup und Moomint, auch eine Plattform, die eine sehr spannend ist für Influencer, Sportler und Co.
Das wäre ja eigentlich was für uns.
Theoretisch schon.
Also, schaut euch das mal an. Link dazu packen wir euch in die Shownotes. Und wichtig ist, wenn du neu bist, alle Aktien, die wir heute besprechen, werden auch nochmal am Ende auf unsere Watchlist-Tauglichkeit geprüft. Weil ganz wichtig, wir wollen nur Qualität in unseren Depots haben und auch in euren Depots sehen. Und wir bemessen das anhand von Kennzahlen. Und am Sonntag, kleiner Teaser, ein Format, was wir lange nicht gemacht haben, wird in abgewandelter Form wiederkommen auf YouTube. Unser Aktiencheck. Und wenn ihr wollt, dass es den dann auch öfter gibt, ist ganz natürlich wichtig. Es muss sich Qualität und Leistung muss sich durchsetzen. Schaut am Sonntag mal vorbei, gebt uns einen Daumen nach oben, wenn es euch gefällt, kommentiert es. Und dann könnte es wieder vielleicht ein regelmäßiges Format werden. Aber jetzt, Marcel, starten wir bitte mit den Quartalszahlen. Und welches Unternehmen hast du uns als erstes heute mitgebracht?
Ja, wir gehen ein bisschen in die Tech-Branche vor, einfach weil die jetzt eben gerade auch noch ihre Zahlen gebracht haben. Und da möchte ich mal beginnen mit Zoom. Zoom ist ja, ich sag mal so, der Gewinner gewesen in der Corona-Zeit. Ja, das Homeoffice hat so Fahrt aufgenommen, aber zuletzt dann natürlich auch relativ wieder die Ernüchterung. Zoom mittlerweile in meinen Augen nicht mehr allzu hoch bewertet, aber ja klar, das Wachstum ist halt auch nicht mehr ganz so üppig. Trotzdem hat man es geschafft, im letzten Quartal die Erwartungen zu übertreffen. Gerade auch seitens des Gewinnes gibt es mehr, als die Analysten hier erwartet hatten. Auch umsatzseitig konnte man immerhin knapp 3% wachsen und ein bisschen über den Erwartungen abzielen. Der operative Cashflow lag bei 588 Millionen Dollar. Das ist wirklich beachtlich. Das ist nämlich ein Plus von 40% im Vergleich zum Vorjahresquartal. Mit 7,4 Milliarden Dollar Barmittel hat Zoom ja durchaus auch eine schöne Kasse, um umtriebig zu werden, um Übernahmen zu stemmen. Mit 3.883 Kunden, die über 100.000 Dollar Umsatz machen, ist man auch wieder ordentlich gewachsen bei 8,5%. Also das ist etwas, was man natürlich auch im Nachgang richtig skalieren kann. Das ist sehr positiv, muss man sagen. Und für den Ausblick Q2 oder auch für das gesamte Geschäftsjahr lag man innerhalb der Erwartungen hier und da plus minus, ne, also mal ein bisschen drüber, ein bisschen drunter, aber insgesamt muss man sagen, im Rahmen, die Aktie minus 3% später, dann noch ein bisschen erholter. Vor allen Dingen die KI-Features kommen gut an auf der Seite von Zoom, also alle, die da wirklich jederzeit zahlen als Abo, haben dort eben mehrere Features, die richtig Gas geben, die auch den Workflow erleichtern für die Kunden, und es sollen noch weitere eingeführt werden, deswegen Zoom vielleicht auch ja langfristig vielleicht ein kleiner KI-Gewinner. Aber klar, ich sag mal, gute Kennzahlen sind, wie gesagt, der Kundenzuwachs in dem höheren Segment und natürlich auch der Cashflow, der hier ordentlich sprudelt.
Wir beide sind ja Riesenfans von diesem Produkt.
Eigentlich schon, ja.
Also wenn wir uns mal nicht hier live sehen, dann ist es tatsächlich so, wir nehmen über Zoom auf, auch Interviews, das klappt mega gut. Die Latenz, also das passt alles.
Ja.
Und ich muss dir ehrlich sagen, Marcel, ich finde diese Aktie nicht teuer.
Nee, ist wirklich sehr günstig.
Schauen wir uns mal das KGV für nächstes Jahr an. 12.
Ja, ist absolut günstig.
Da wird eigentlich kaum noch Wachstum eingepreist. Und ich könnte mir vorstellen, dass Zoom auch bei dem Preis-Leistungs-Verhältnis, was man kriegt, eine interessante Übernahme wäre für ein Unternehmen. Weil ich glaube, wenn du bei Zoom 30 Milliarden auf den Tisch legst, warum nicht mal so eine Salesforce zum Beispiel, ja, um einfach auch, sie haben die Kunden, aber auch, das würde total Sinn machen, auch für SAP-Kunden. Verschiedenste Kunden. Schauen wir uns mal kurz die fundamentalen Sachen nämlich an. Wir haben eine 76-prozentige Bruttomarge. Wir haben eine operative Marge aktuell. Wo stehen wir? Auch bei 17%, ja, das kann sich sehen lassen. Interest Coverage, das Unternehmen hat keine Schulden. Dann haben wir eine Cash Conversion von 230%. Die Gesamtkapitalrendite liegt bei 6,43% und die Gewinnrendite bei 3,36. Aber wir sind in der Nähe vom 52-Wochen-Tief. Ich glaube, wenn man überzeugt ist, ist das hier eigentlich eine coole Aktie. Dass die jetzt groß durchzieht, kann ich mir immer, also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir nächstes Jahr hier wieder bei über 500 Dollar stehen.
Ja, ich glaube, da wäre ja 100 schon schön.
Nichtsdestotrotz könnte ich mir vorstellen, es würde mich nicht überraschen, sollte es hier zu einem Übernahmeangebot kommen. Und das wird meine Spekulation.
Dass sie dieses Jahr noch eine Übernahme
bekommen? Die werden ein Übernahmeangebot kriegen.
Okay, Dann schreib mal auf, ich gehe mal auf den Chart drauf ein, denn der findet sich schon ziemlich lange in einer leicht abwärts-seitwärts-Phase und das wirklich schon lange, denn es geht hier über ein Jahr schon so, tröpfelt die Aktie, egal wie die Ergebnisse waren, immer so ein bisschen dahin, mal ein bisschen leichter Aufwind, aber eben nie zum Ausbruch gereicht. Und am unteren Ende sind immer die 60 Dollar. Da sind die Käufer immer wieder reingekommen. Das hat man jetzt schon 4 Mal gesehen und das 5. Mal kündigt sich gerade an. Also könnte auch eine stabile Unterstützung sein, vielleicht ein gutes Chancen-Risiken-Verhältnis auf der Bewertung, dass bei 60 Dollar durchaus immer wieder Käufer reinkommen. Dann spitzt sich an die Situation zu, denn der Abwärtstrend, der mündet irgendwann in der 60 Dollar und da kommt es drauf an, wie es jetzt die nächsten Monaten weitergeht, ob ein Ausbruch nach oben hin gelingt, wäre ein klares Kaufsignal, auch kurzfristigerseits, oder ob es eben nach unten einen Ausbruch gibt und dann wird sich der langfristige Abwärtstrend weiter fortsetzen. Muss man also ein bisschen mit beobachten. Aktuell tut es nicht Not einzusteigen, in meinen Augen, gerade aus chartlicher Sicht, kann man hier noch ein paar Monate warten. Das nächste Unternehmen, was ich hier mitgebracht habe, ist Palo Alto Networks. Sie haben ja im letzten Quartalsbericht gleich mal 25% federn lassen müssen aufgrund der Änderung der Abbuchungen. Man hat ja im Prinzip die Buchungen verändert und das hat so ein bisschen zum Stau geführt in den Umsätzen, also auch das Wachstum ein bisschen verlangsamt. Aber jetzt hat sich gezeigt, dass hier auch trotzdem noch gute Ergebnisse erzielt werden konnten im letzten Quartal. Auch gewinnseitig und umsatzseitig konnte man übertreffen. 15,1% Umsatzwachstum und das sind ja so die wichtigsten Themen, dass man auch hier wieder drüber geht. Ausblick Geschäftsjahr mit plus 10% Buchungen ist man hier trotzdem völlig fein damit. 16% Umsatzwachstum generell für das Jahr und auch der Gewinn soll höher als erwartet sein. Diese Abrechnungsthematik ist zwar laut Analysten immer noch so ein bisschen das Haar in der Suppe, deswegen auch die Aktie hier wieder mit 7,5% abgestraft wurde, aber der CEO hat es noch einmal erwähnt, wie wir bereits dargelegt haben, sehen wir die Abrechnungskennzahl nicht als echten Indikator für die Geschäftsstärke, denn am Ende ist es tatsächlich nur eine vorübergehende Geschichte und danach sieht man wieder, wie das Ganze auch sich fundamental niederschlägt. Obwohl die Kunden eher kurz abwarten, weil eben dieser Abrechnungszyklus etwas anders ist als eben zuvor. Daher könnte man das durchaus als positives Signal sehen. Die Aktie trotzdem, wie gesagt, unter Druck.
Die Aktie ist meines Erachtens nach, also ich finde das Wachstum zu wenig für die Bewertung. Also wir haben hier ein KGV von 56 und Analysten gehen von einem Gewinnwachstum von 11% aus und einem Umsatz von 14%. Finde ich nicht viel, muss ich sagen. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel CrowdStrike dazu anschaue, wichtig ist bei CrowdStrike, wir sind beide investiert.
Mhm, ja.
Die Aktie, erstens gab es keinen Rücksetzer. Das fand ich ganz cool. Als Palo runtergekommen ist, hat das CrowdStrike mal nicht mit runtergezogen.
Aber nicht dieses Problem der Umbuchung.
Genau.
Ne? Das ist klar.
Und CrowdStrike hat ein KGV von 69 für nächstes Jahr. Da schätzen Analysten aber das Wachstum auf 26% beim Umsatz und 25% beim Gewinn. Und das macht mir viel, viel mehr Spaß. Und die Aktie ist heute schon wieder 3,36% im Plus.
Ja.
Und hat year-to-date allein schon fast 40% gemacht.
Na klar, gibt es auch immer noch mal einen Aufpreis auf diese ganze Kategorie Cybersecurity. Ja. Ne? Wir wissen alle, dass das ein großes Thema ist. Weshalb auch hier die Aktien sicherlich generell höher gefragt sind. Deswegen auch höhere KGVs eingepreisbar sind. Aber gut, am Ende des Tages, glaube ich, wird man mit beiden gut fahren oder auch mit anderen Cybersecurity-Unternehmen wird man nicht ganz schlecht laufen. Dann eine Aktie, die auf die alle gewartet haben. Es war die Stunde Null und zwar 22 Uhr am Mittwochabend, zumindest europäischer Zeit oder 22:30, glaube ich, waren dann die Zahlen von Nvidia. Und die Bewertungen waren hoch, die Ängste waren groß, aber die Aktie hatte sich im Vortag schon sehr gut gehalten, waren wenig Verkäufe im Vergleich zu der Angst, die man so hätte bekommen können. Und dann die Zahlen, die waren wirklich unglaublich. Also gewinnseitig deutlich übertroffen, auch der Umsatz 26,04 Milliarden US-Dollar in einem Quartal. Das sind 262% mehr als im Jahresvergleich, lagen sogar 1,45 Milliarden über den Erwartungen. Rechenzentrengeschäft plus 427% auf 22,6 Milliarden. Man hat einen Aktiensplit angekündigt von 1:10. Das heißt, pro Aktie gibt es 10 neue. Damit dann auch der Preis der Aktie natürlich gezähntelt wird oder durch 10 gerechnet wird. Dividende um 150% angehoben, was natürlich einfach nur ein Schachzug ist, damit man eben dann nach dem Aktiensplit ja trotzdem noch eine zahlbare Dividende zahlen kann. Denn wer sonst eine Aktie hätte, hätte dann sonst 0,004 Cent gesehen. Das wäre natürlich nicht praktikabel. Deswegen hat man es jetzt so gemacht, dass man nur 1 Cent die Aktie sieht. Ist eher, einfach nur, weil man sie eh schon zahlte, kann man jetzt vielleicht nicht so viel Wert drauf legen. Und der Ausblick, das war ja wichtig und das, was alle ersehnt haben, am Ende auch kursentscheidend. 28 Milliarden Dollar Umsatz statt 26,84 Milliarden Dollar. Und das ist so der große, ja, einfach der große Motor, der hier anspringt. Die neuen Produkte laufen und Blackwell steht in den Startlöchern. Das wird noch richtig stark verkauft, so der CEO, der hier leicht genervt auf die Journalisten reagierte mit: Leute, was wir hier sehen, ist erst der Anfang von KI. Das geht jetzt erstmal so richtig los und ihr habt ja alle noch keine Vorstellung, wie es hier weitergeht. Also Aktie plus 10% auf 2,6 Milliarden, glaube ich, mittlerweile Bewertung. Und ich möchte hier meine Spekulation direkt einbauen in dieser Woche. Ich glaube, dass Nvidia die 3 Milliarden noch erreichen wird in diesem Jahr. Also die Bewertung von 3 Billionen, nicht 3 Milliarden, natürlich 3 Billionen. Und insofern auf dem Weg ist zum einer der wertvollsten Unternehmen
dieser Welt. Glaubst du, es wird vielleicht noch sogar das wertvollste Unternehmen der Welt werden?
Könnte ich mir gut vorstellen, ja. Doch, ich, also.
Also, Monsteraktie.
Es kommt darauf an, wie schnell.
Aber die Frage ist, was ist denn jetzt das nächste? Also.
Blackwell.
Nee, ich meine jetzt das nächste Nvidia.
Ach so.
Weil, wenn man auch so sieht, AMD ist ja weg. Ja, nur 260 Milliarden Market Cap. Aber die sind, glaube ich, auch in unterschiedlichen Segmenten tätig, wenn ja, ich das so.
Ja, unter anderem, und man muss sagen, selbst im KI-Chip-Segment ist ja Nvidia immer noch klar führend und alles, was jetzt AMD mitmacht, ist, meine, wird auch den Markt mit bedienen, keine Frage, aber es wird es nicht annähernd, ne? Also sie sind einfach Branchenleader und das ist unangefochten im Moment, das ist auch einstimmig, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass es jetzt eine Meinung ist, sondern das sieht man eben über die Branchen hinweg und alle Hyperscaler, also alle, die Clouds bauen, setzen auf die Nvidia-Chips und auch Amazon und Co., Microsoft und so weiter, setzen jetzt auf die Blackwell-Geschichten, also sprich die neuesten Produkte, die noch viel effizienter laufen. Und mit all dem, was investiert wird, können auch dann wiederum die Hyperscaler, also die Cloud-Anbieter, durchaus mehr Gewinne machen und deswegen eine Win-Win-Situation.
Ich bin total gespannt. Also ich bin bei Broadcom investiert, du Nvidia, du wirst ja wahrscheinlich auch nie wieder hergeben, richtig?
Nee, das stimmt. Ich glaube, 1.500% hat die Aktie jetzt im Depot und ist natürlich eine schöne Sache, aber natürlich auch mal. Naja, wenn es fällt, sieht es natürlich auch mal erstmal schmerzhaft aus.
Wann sind denn eigentlich die Dings Broadcom Earnings? Ach ja, erst nächstes Jahr, nächsten Monat erst.
Die kommen noch, ja.
Ja, erst Mitte Juni.
Mitte Juni, einer der letzten dann. Ne? Snowflake habe ich noch mitgebracht, einfach weil das natürlich auch nochmal ein Thema ist. Daten, wie werden diese analysiert, wie werden diese eingesetzt? Und das wird natürlich dann auch so ein Hidden Champion sein, oder ein Hidden Champion ist ja schon bekannt, aber so im Nachgang der KI, weil auch da müssen natürlich die vielen Daten nicht nur im Sinne von KI auch bearbeitet werden, sondern man muss es natürlich auch analysieren können und strukturieren können. Und da muss man sagen, waren die Gewinne nicht so stark, also auch die Margen haben nicht positiv überrascht, aber der Umsatz lag deutlich höher, auch der Produktumsatz selber mit 34% ordentlich gewachsen. Auch hier gibt es 485 Kunden mit über 1 Million Dollar Umsatz, auch sehr gut. Man hat und bedient 709 der Forbes Global Kunden, von den ganzen Top 2000, also auch sehr viele. Und der Ausblick ist auch völlig vernünftig und nur ordentlich. Deswegen die Aktie erst im Plus, dann ein bisschen ins Minus gerutscht, weil natürlich auch Gewinnmitnahmen generell in den Markt hineinkam.
Aber noch auch sehr teuer bewertet ist die Aktie.
Nach wie vor.
Also wir standen bei fast 400 Dollar.
Ja klar, da war es ja schon.
Aber wir haben die Aktie ja auch dieses Jahr im The Future Starts Now Wikifolio. Schauen wir da einmal ganz kurz rein. Und ganz vorne, gehen wir es mal kurz durch. Also Snowflake ist Schlusslicht mit minus 18,8%. Ganz vorne ist Alphabet, Toys R Us, Hershey's, Vonovia, Pfizer, wir sind fast break-even, Royalty Pharma, Autodesk, Cloudflare und Kering sowie Snowflake am Ende. Ich bin gespannt, aber ich bin eigentlich noch positiv, dass dieses Depot noch ins Positive wandern wird bis Ende des Jahres.
Bin optimistisch.
Kommen wir zu meinem nächsten Thema und das sind die ETFs der Profis, weil es hat jetzt auch gezeigt, dass heute geht es ja auch darum, was haben die Profis im Depot und dass selbst Profis wahrscheinlich so viel Kapital haben, dass sie teilweise gar nicht wissen, was sie investieren sollen und dann nehmen sie gerne die Marktrendite mit, Marcel. Und sie streuen auch breit und das Handelsblatt hat ausgewertet, auf welche ETFs die Hedgefonds zurückgreifen und besonders sind gefragt ein S&P 500 ETF. Finde ich ganz interessant, aber wahrscheinlich ist das für sie so ein bisschen, man nimmt dieses Europa-Risiko, das China-Risiko, man nimmt so gefühlt alles raus, USA, S&P 500, let's go. Vor allem Ding Bridgewater und Millennium setzen darauf, aber auch Spezial-ETFs, zum Beispiel auf die Schwellenländer, auf die Emerging Markets, ist zum Beispiel die zweitgrößte Einzelposition bei Bridgewater. Finde ich aber ganz interessant, weil es zeigt ja auch, dass wenn man sagt, das ist ein interessanter Markt, aber man hat vielleicht wenig Kompetenz da drin, möchte trotzdem dabei sein, dass man sagt, Mensch, ich nehme jetzt hier einfach mal ein Themen-ETF auf einen gewissen Bereich, auf ein gewisses Thema und gehe mit der Schrotflinte drauf, anstatt mit dem speziellen, ja, Stockpicker-Gewehr.
Genau.
Ein weiteres Thema, was das drittgrößte jetzt sogar schon im ETF-Bereich ist, sind Bitcoin-ETFs. Vielleicht muss ich auch jetzt langsam mal, ich will ja auch mal ein großer Hedgefonds-Manager werden.
Jetzt geht's los.
Millennium Management baut zum Beispiel eine 850 Millionen Dollar-Position auf. Unfassbar. Und Bitcoin-ETFs, wäre das etwas für dich?
Ach, generell, wenn man sagt, ich will das mit drin haben, ist das durchaus denkbar. Für mich jetzt aktuell ist es nichts. Nee. Nein, okay. Das stimmt. Aber generell kann ich jeden verstehen, der sagt so, ja, dann, wenn nicht nur Bitcoin, dann vielleicht die Idee, dann kann man das so durchaus nutzen.
Ja, das war es eigentlich auch schon. Gleich geht's weiter mit den Profis.
Mit den richtigen Depots, ne?
Ja.
Nicht nur die ETFs davon. Ein IPO, welches sich jetzt dann, ich sag mal, Anfang des Jahres ja schon angekündigt hatte, aber jetzt so langsam konkret wird, ist das IPO von der Fast-Fashion-Plattform Shein. Sie möchten noch an die dieses Jahr oder jetzt demnächst an die Londoner Börse.
Ja.
Könnte spannend werden. Und sie sind ja aus chinesisches Unternehmen und es wird sehr spannend, wie dieses IPO angenommen wird. Könnte so lala sein, ja. Also, aber die Bewertung soll sehr hoch sein, 45 bis 55 Milliarden Dollar. Nicht ganz schlecht. Man hatte vorher schon mal eine höhere Bewertung gehabt. Ob die jetzt, ja, ob die am Ende nach dem IPO natürlich wieder ein Stück weiter höher geht, wird sie ja dann zeigen. Und ja.
Willst du mal was Lustiges hören?
Hau mal raus.
True Story. Es gibt einen Kunden von mir, der heißt ungefähr gleich. Du weißt, wen ich meine. Mhm. Ich kann das aber hier jetzt nicht öffentlich sagen. Aber es ist tatsächlich so, dass wenn man einen Kundensupport sucht von Shein, ganz, ganz viele Menschen auf die Kundensupport-Hotline von diesem Dentalhändler kommen.
Ja.
Und dort anrufen. Und ich kenne jemanden, der dort arbeitet, der sagt, die kriegen im Schnitt nur er knapp 20 Anrufe am Tag, weil Leute irgendwelche Sachen reklamieren wollen.
Das läuft, ne?
Geil, oder?
Klare Kommunikation. Oha, ja, gar nicht so einfach, ne?
Ja, ist das für dich ein Investment?
Nein.
Hast du da schon mal bestellt?
Nein.
Und warum bringst du es dann mit?
Ich bringe es mit, weil es natürlich trotzdem viele interessiert. Fast Fashion ist ja nach wie vor und es ist auf der einen Seite erschreckend. Ja. Ne? Auf der anderen Seite, ja, mein Gott, es hat halt einen riesen Markt. Offensichtlich scheint es auch viele Kunden zu haben, weshalb man sich die Bewertung so hoch ist. Und
sein.
Es gibt natürlich viele, die da interessiert sind, diesen Börsengang mitzunehmen oder vielleicht auch danach zu investieren.
Mich würde mal interessieren, mal Frage an die Community, wie viele von euch würden da planen einzusteigen? Schreibt uns das gerne mal in die Kommentare.
Ja, absolut, na klar. Also ich würde es eher so, ja, ich sag mal, immer noch besser als Temu, hätte ich jetzt fast schon gesagt, aber es ist natürlich, ja.
Ich bin auf die Margen gespannt. Das wird mal so wirklich zeigen, Fast Fashion, was gibt es hier eigentlich für Margen? Es hätte eigentlich mein Flop der Woche schon wieder werden können, Marcel. Mhm. Die USA haben sich dazu entschieden, den Wertpapierhandel deutlich schneller zu machen als in Europa.
Okay, was bedeutet das?
Genau, also, ich wusste es selber vorher gar nicht. Aus zwei mach einem. Ab der kommenden Woche müssen Geschäfte am Kapitalmarkt in Amerika schneller abgewickelt werden. Europa hat sich dazu entschieden, das neue System nicht einzuführen. Denn die schnellsten Akteure, das wissen wir ja, messen Aktiengeschäfte in Millisekunden. Bei der Abwicklung und der Abrechnung der Geschäfte, also bis das Papier tatsächlich endgültig den Besitzer gewechselt hat und auch das Geld, dauert es 2 Tage. Das wusste ich gar nicht. Wusstest du das?
Nee.
Und dieses sogenannte Settlement von Wertpapieren ist ein papierlastiger, komplexer und häufig noch manueller Prozess. In den westlichen Märkten erfolgt dieses Settlement derzeit in 48 Stunden oder T+2, wie es in der Fachsprache heißt. Allerdings steht dem globalen Wertpapiergeschäft eine Beschleunigung bevor. Und das sorgt für Aufregung in der gesamten Finanzbranche, denn ab kommendem Dienstag, also wenn ihr das jetzt hört, am Dienstag, ist es so, dass die Frist für diese börsliche Erfüllung der Finanzgeschäfte sich halbiert auf T+1. Also das heißt, bis die Aktie, die ist zwar in deinem Handy oder in deinem, du siehst sie zwar schon, aber sie ist eigentlich noch gar nicht da. Mhm. Und gültig ist die Reform dann für sämtliche Wertpapiere in, jetzt kommt's, den Vereinigten Staaten, Kanada und Mexiko. Also der Aktienhandel in Mexiko wird schneller sein als der Aktienhandel in Europa. Die US-Regulierer versprechen sich davon erhebliche Effizienzgewinne für die Investoren. Also nicht für den Abwickler, sondern für uns Aktionäre. Und die schnellere Abwicklungszeit reduziert nämlich auch die Gefahr von Zahlungsausfällen und Risiken für das Finanzsystem. Weil viel schneller die Aktien tatsächlich dann bei jemandem sind und du kannst jetzt nicht irgendwie das manipulieren oder bist vielleicht gar nicht zahlungsfähig etc. Und dann ist es so ein bisschen wie so ein per Nachname versenden.
Ja.
Ja? Okay. Ich finde es schade, dass wir in Europa nicht mitmachen, weil es macht natürlich den Börsenstandort für große Händler viel attraktiver, dass ihre Geschäfte in Mexiko, Kanada oder in den USA zu tätigen.
Ja.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass das nochmal einen Push gibt für zum Beispiel eine ICE oder eine Nasdaq.
Ja, das ist vielleicht dann dadurch, könnte dann natürlich eine Investmentidee sein.
Genau.
Dahingehend, dass man sagt, die haben natürlich einen besseren Zulauf ab dann.
Schade, dass wir das in Europa nicht machen.
Ja. Ja.
Aber nur, dass ihr es mal gehört habt, also.
Ist schon mal interessant, ja.
Dann ist es wahrscheinlich, wäre jetzt, gut, selbst wenn wir in Europa, du kannst ja an US-Börsen auch handeln mit anderen, mit manchen Banken in Europa. Wäre mal interessant, wie lange dauert es, wenn du jetzt an der Nasdaq dann handelst, bis die Aktie da ist. Also dann kriegst du ja meistens dann die Orderabrechnung.
Ja, man sieht es halt auch im Depot nicht, ja. Also es wird genau. Ja hier meistens schon abgebildet und dann denkt man, es ist ja da.
Ja.
Aber das ist dann im Hintergrund noch
ich
so
habe
viel.
Es tatsächlich jetzt aber gehabt in einem meiner Depots, dass ich, du weißt ja, ich habe Iberdrola gekauft. Und jetzt habe ich auf einmal eine Dividende bekommen. Also Standardgutschrift. Ja, und da habe ich erstmal nachgefragt. Und das war tatsächlich so, weil mein Preis, den ich dann am Ende wirklich bezahlt habe, ein anderer war, als wie sie mir dargestellt haben von Anfang an.
Okay.
Krass, oder?
Ja, schon manchmal seltsam. Naja, ja, Lam Research hat auch Zahlen gemeldet. Ich wollte jetzt nicht unbedingt auf die Zahlen drauf eingehen, weil sie haben gute Zahlen gebracht. Ne? Sie werden natürlich profitieren genauso von dem ganzen Thema wie auch ASML.
Genau, also sie machen spezielle Maschinerien für die Halbleiterbranche.
Genau.
Sind jetzt nicht so sensationell exklusiv wie ASML, aber schon nah dran.
Ja, aber schon sehr, sehr gut, das stimmt. Ja. Und sie haben einen Aktienrückkauf in Höhe von 10 Milliarden Dollar angekündigt, was schon durchaus gut ist. Und dazu einen Aktiensplit von 1 zu 10, was wir ja vorhin schon bei Nvidia gehört haben. Mhm. Und darauf wollte ich mal eingehen, und zwar, was das eigentlich bedeutet. Ja, also ganz klar hier ein Beispiel, Lam Research etwa bei 960 Dollar. Wenn die eben eine Aktie 960 Dollar kostet, kosten danach eben 10 Aktien, dann eben nur noch die 96 ja. Dollar. Ne? Das ist im Prinzip so das, was dazu führt, dass man eigentlich gesagt hat, naja, man macht das, damit kleine Investoren oder kleinere Investoren leichteren Zugang haben und nicht hier 1.000 Dollar auf den Tisch legen müssen, sondern tatsächlich ja. entweder, also klar, über den Sparplan geht es natürlich immer, aber mit einmal auch relativ einfach auch wieder investieren können, weil 100 Dollar natürlich eher möglich sind, als gleich mal 1.000 auf den Tisch zu legen. Philipp, siehst du ein paar Nachteile?
Die Nachteile, die ich tatsächlich sehe, ist, ich bin ja kein Einzelkind. Ich musste mich ja immer ums Essen boxen. Mhm. Und gefühlt ist jetzt so, dass der Kuchen ist halt eins, der wird halt, und wenn man es heißt, Philipp, du darfst nur ein Stück Kuchen essen, fühle ich mich besser, weil ich nur ein Stück Kuchen schon habe, also den gesamten Kuchen essen kann, weil jetzt, wenn er durch 10 geteilt wird, gibt es 10 Stücke. Und das ist etwas, das lockt natürlich dann auch, dass viele sagen, boah, der hat nicht nur ein Stück Kuchen, sondern 10, da will ich auch was von haben. Und deswegen glaube ich, dass die Aktie dann auch viel volatiler werden könnte. Ja, weil viel mehr Leute sagen, ne, ein Stück ist okay, kann er haben, aber 10 ist schon doof. Also ich glaube, die Volatilität nimmt zu.
Okay.
Die Schwankung der Aktien könnte zunehmen.
Hätte ich jetzt nicht gedacht wegen des Volumens, weil der Volumen bleibt ja in etwa gleich. Also am Ende
glaube
des Tages.
Ich nicht. Ich glaube, es lockt mehr Käufer an, aber auch Verkäufer.
Ich denke nämlich, an erster Linie wird es mehr Verkäufer anmelden, weil du, wenn du vorher nur eine Aktie hattest,
ja.
kannst du eben jetzt sagen, ich verkaufe eben 2, 3. Weil es halt leichter ist.
Das stimmt.
Das ja. ist genau das Thema bei Gewinnmitnahmen. Ne? Also wenn ja. ich sage, ich habe jetzt keine Ahnung, bei mir sind es jetzt aktuell ganz transparent gesagt 30 Nvidia-Aktien. Ich hätte den Teufel getan, davon welche nochmal irgendwie rauszugeben
ja.
oder zu verkaufen. Andererseits, wenn ich überlege, ich habe bei 300 Aktien, dann kann ich halt 20 Mal verkaufen.
Ja.
Und es tut trotzdem nicht weh, aber ich habe ein paar Gewinne mitgenommen und könnte da, ich sag mal, relativ leicht zugänglich haben. Natürlich wirkt dann andererseits wieder das günstig Dasein
genau.
auf dem Papier, die psychologische Geschichte. Aber ich glaube, dass so oftmals haben wir es auch gesehen bei den Aktiensplits, die wir in der Vergangenheit gesehen haben, dass das dann erstmal ein Stück weit runterging, einfach weil vielleicht die Hürde des Verkaufens auch einfach heruntergesetzt ist. Aber auch das reguliert sich natürlich, denn erfolgreiche Unternehmen werden weiter wachsen. Die Anleger kommen wieder zurück. Ja. Also es hat seine Vor- und Nachteile. Ich würde es nie als Kaufgrund sehen.
Nee.
Ich würde es auch nie als Verkaufsgrund sehen, davon abgesehen. Und aber so, um den Hintergrund mal zu beleuchten.
Aber es ist ein geiles Unternehmen. Ja? Ich ärgere mich, ich hatte sie ja auch mal, dass ich sie verkauft habe.
Ja, wie es manchmal so ist, ne, wenn man was verkauft.
Aber meistens ist es rückblickend so bei immer bei qualitativ hochwertigen Unternehmen,
einfach nicht verkauft,
dass man sich immer ärgert. Marcel, du hast dich bestimmt immer schon längst gefragt, wie legen die Reichen, also deine Eltern zum Beispiel, das Geld an oder meine Eltern.
Ja, also wirklich. Also meine Eltern, liebe Grüße.
Oder natürlich die ganzen Eltern der Idioten von Sylt.
Ja, genau.
Das muss man auch sagen. Und Family Offices investieren vor allem wieder verstärkt in Anleihen mit guter Bonität aus Industrieländern. Weltweit wird Nordamerika als Anlageregion bevorzugt. Lediglich die Europäer haben eine Heimatbias und investieren stark in Westeuropa. Auch zeigt es, dass das Vertrauen in aktives Portfolio-Management wieder zunimmt. Künstliche Intelligenz wird natürlich in den kommenden 2 bis 3 Jahren ein sehr wichtiges Anlagethema werden. Warum glaubst du, heißt es wieder, ich vertraue mehr dem aktiven Portfolio-Management? Kannst du dir da einen Reim draus machen?
Ich könnte mir vorstellen, dass manche sich ein bisschen die Finger verbrannt haben. Auf der einen Seite. Andererseits sind die Tracking Records bei vielen Portfolio-Managern auch einfach gut. Das muss man auch sagen. Also gerade in Deutschland kennen wir hier ein paar, die wirklich gut sind. Aber auch international. Und das wurde ja auch bei T. Rowe Price immer gesagt, das wird doch langsam abnehmen, weil die alle selber. Nein, ich glaube das eben nicht, weil genau da auch manchmal.
Du willst so eine Art Sparings-Partner auch.
Ja, du gehst auch nicht zum Arzt und machst es dann selber und kriegst dann die Anleitung. Ne? Also gerade bei solchen Sachen, weil es dann ein bisschen ins Eingemachte geht, dann lässt du dich lieber operieren, als da jetzt versuchen, selber das Wehwehchen rauszuoperieren.
Laut dem UBS Global Family Office Report 2024 sind 28% der Vermögensaufteilung in Aktien, Private Equity 22%, Renten 19%, Cash 10%, Immobilien 10%. Da hätte ich gedacht, das ist ein bisschen mehr. Hedgefonds 5%, private Kreditfonds 2%, Gold 1%, Kunst und Antiquitäten und Infrastruktur 1%. Und ich kann dir nur eins sagen, ich werde es zeigen in unserer großen Norwegen-Folge. Ich habe diversifiziert. Du kannst nämlich auf diesem Schiff gab es Kunstauktionen und da gab es, und ich bin ja teilweise auch gerne mal ein Zocker, blinde Kunstauktionen. Also du hast einen 10-Euro-Schritten geboten und zweimal hat der Papa zugeschlagen.
Dann hast du so eine zerknüllte Dose bekommen.
Nee.
Schon was Gutes, ja? Ich kenn's nicht, weiß nicht.
Kunst ist ja immer im Auge des Betrachters.
Ja.
Ich würde vorschlagen, ich bringe jetzt jede Woche ein Bild mit, das stellen wir hier so ein bisschen hin.
Ja, und die Community
darf wo. Aber da gab es ja, habe ich dir auch gezeigt, von Otto Walkes zum Beispiel Bilder für 83.000 Euro. Ich habe insgesamt, ich glaube, 300 ausgegeben. Ob es das wert ist, puh.
Also die hängt schon mal nicht an der Wand, das kann ich vielleicht schon mal so sagen.
Durfte ich nicht aufhängen.
Ja, und die Mona Lisa ist auch nicht dabei.
Die echte nicht. Ja, nee, nein, also. Aber es war mal eine Gaudi. Ja. Und ich sag dir, da sind auch Leute, die haben für 5.000 Euro Bilder ersteigert.
Na klar, logisch.
Einfach mal hier.
Wohin mit der Kohle?
Das ist meiner von Otto.
Ja, das ist geil.
Unfassbar. Verrückt. Aber ich gehöre, also man sieht einfach, mit steigender Zuschauerzahl wird natürlich unser Vermögen auch größer. Ist und deswegen so? Musste ich jetzt mal 1% in Kunst und Aktivität, Infrastruktur, was kaufe ich mir jetzt?
Eine Straße. Stück Bahn.
Liebhaberstück. Ja. Gold.
Andenken an die schöne gute Zeit des
Spätens. Nein, aber war eine mega Gaudi da, so eine Auktion mal mitzuerleben.
Glaube ich. Glaube ich gern. Frage der Woche kam aus der Community. Auf Instagram hat uns jemand geschrieben und fragte, habt ihr euch schon mal mit Dassault, ich weiß nicht, mein Französisch nicht ganz so gut, Dassault Systems beschäftigt? Das ist eine Alternative zu Autodesk, ein Unternehmen aus Europa, was im Prinzip Ähnliches macht wie Autodesk. Sicherlich ein bisschen abgewandelt an manchen Stellen, aber auch viele gleiche Geschichten, also paralleles Geschäftsmodell und gegebenenfalls könnte das ja eine Option für uns sein. Philipp, wir haben das schon mal gehört, das ist ja kein komplett neues Unternehmen an sich und Dassault, weiß ich, läuft auch langfristig in die richtige Richtung.
Plus minus null in einem Jahr und plus 37,85% in 5 Jahren, finde ich gar nicht so viel.
Ja, ist zuletzt halt auch erstmal runtergekommen.
Mega teuer schon wieder bewertet.
Ja, ist halt dann auch diese digitale Geschichte, ne? Auch ein bisschen mit Software am Chor, aber gut runtergekommen, muss man auch sagen. Vielleicht eine gute Chance, aber läuft eben jetzt schon seit über 2 Jahren auch einfach sehr, sehr schleppend. wohingegen Autodesk natürlich ein bisschen sportlicher unterwegs war, was natürlich auch ein bisschen so mit am Markt liegen kann. Wenn die USA eben besser läuft, ist Autodesk vielleicht näher an den großen Kunden dran. Aber am Ende des Tages wird man, glaube ich, langfristig, und das muss man bei Dassault ja auch sagen, über die letzten 10, 15 Jahre sind sie wirklich so gut
gelaufen. 31%. Das ist ein spannendes Thema. Ich glaube, hier ist aber schon viel eingepreist. Immer bei diesen, also bei den Bewertungen und dem geringen Wachstum, was die Analysten schätzen. Ich kenne mich in der Branche nicht aus.
Schlechtes Wachstum ist
also auch nicht. Also als Alternative, ich glaube, man müsste da vielleicht auch mal sich bemühen, irgendwie mal zu gucken, wo sind die Unterschiede der Produkte. Ist es eine Alternative? Ich glaube, man hat jetzt hier charttechnisch keinen Stress aktuell jetzt hier unbedingt sich für einen zu entscheiden.
Das stimmt. Und auch Autodesk ist ja, ich sag mal, in den letzten 2 Jahren jetzt nicht wirklich abgegangen. Insofern könnte es eine gute Chance liegen bei beiden, würde ich sogar sagen. Also ich glaube,
Autodesk ist ein bisschen günstiger bewertet.
Das stimmt, aber sind natürlich, ich sag mal, trotzdem ähnlich im Chartverlauf, das muss man auch sagen. Und ich glaube, dass man, egal wie man sich entscheidet, man wird wahrscheinlich nichts falsch machen. Weil beide sind in einem Markt, der offensichtlich genug Kunden hat, um 2, 3
vielleicht,
Player da oben mitzuhalten.
Wenn man jetzt nicht die Ahnung hat, aber möchte da drin sein, vielleicht auch einfach
beide.
Ja, jeweils eine halbe Position und möge der Stärkere gewinnen.
Genau, kann man auch machen. Warum nicht? Ne? Das ist ja echt eine gute Idee.
Wir diversifizieren ja auch immer breit und das machen wir natürlich auch bei unserem weiteren Werbepartner heute, nämlich Rockets. Und Marcel, erzähl uns mal ein bisschen was über diese Raketen.
Genau, also im Unterschied zu unserem ersten Werbepartner ist es nicht so, dass man nicht Eigenkapital direkt erwirbt, sondern tatsächlich einen Funding gibt. Also sprich einfach Geld, damit das Projekt, je nachdem, ob es ein Unternehmen ist oder ob das einfach am Ende des Tages eine Immobilie ist, einfach entsteht, verbessert wird, aufgebaut wird oder eben auch unterstützt wird. Und dafür gibt es einfach einen festen Zins, manchmal auch noch ein paar Bonis. Und das hat eine feste Laufzeit und nach der Laufzeit wird es zurückgezahlt. Und das ist im Prinzip bei Rockets möglich über, auch 3 Möglichkeiten. Einmal in den Mittelstand zu investieren, über nachhaltige Projekte und eben Immobilien. Für uns meistens die Chance, hier ein bisschen das Thema Immobilien zu spielen, weshalb wir eigentlich fast ausschließlich Immobilienprojekte haben.
Wir haben auch diese Woche wieder Zinsen erhalten. Aktuell gibt es im Bereich der Immobilien keine Möglichkeiten zu investieren, aber nur damit ihr es mal gehört habt, also was da so möglich ist. Zum Beispiel für 2 Jahre gibt es 11% für auch Immobilien in Wien. Also man sieht die Immobilien auch richtig. Und ich glaube, das ist halt meines Erachtens nach, oder hier in Berlin zu investieren, würde ich eher machen als irgendwo in Lampukistan in so einen Immobilienfonds, wo ich keine Ahnung habe, gibt es dieses Land überhaupt, ja?
Genau.
Bei der Lion Rocket, da investiert man in mittelständische Unternehmen. Da gibt es zum Beispiel Alpha Solar, es gibt Wagyu, also nachhaltiges Fleisch. Dann das Immersium Wien, also eine Familienattraktion Green, da kann man nachhaltig investieren. Da gibt es auch verschiedene Sachen. Also schaut es euch einfach mal an. Bittersweet, ich glaube, die waren auch sogar bei der Höhle der Löwen.
Haben wir auch schon gehört, genau, ja.
Ich würde vorschlagen, auch hier wieder den Link packen wir euch in die Shownotes. Wichtig ist, das ist auch hier wieder breit gestreut, nicht bereut. Wir nutzen es für die Immobilien, weil man sich auch hier einfach auch reinlesen kann etc. und auch sieht, was man kriegt. Ne?
Und selbst wenn man nicht gleich investiert, man kann sich erstmal anmelden und einfach nur schauen und verfolgen, welche Projekte eben hier mit rankommen. Und dann kann man da auch mal so ein bisschen mit reinschnuppern.
Kommen wir zu meinem Top der Woche und das ist die Aufspaltung von DuPont.
Ach so, ja, was ist da passiert?
Finde ich eigentlich ganz cool. Der Chemiegigant hat jetzt bekannt gegeben, DuPont de Nemours, dass sie sich aufspalten wollen. Sie aus 1 macht 3. Gefällt mir auch besser als ein Aktiensplit. weil man sagt einfach, der Kapitalmarkt erkennt nicht, was haben wir hier eigentlich drin. Und wenn wir jetzt alles separieren, ist das im Grunde genommen am Ende Mehrwert. Und die neue Chemiesparte soll 6,6 Milliarden Dollar Umsatz machen und eine EBITDA-Marge von 29% aufweisen. Elektronik, 4 Milliarden Umsatz bei 29% EBITDA-Marge. Und
das ist dann sowas wie Semikonduktor drin, ne?
Ist
unser Thema und auch IoT.
Und Wasser. Und Wasser finde ich ja immer toll. Ja,
weil du Wasser hörst, ne? Da bist du immer
gleich hier
voll dabei.
1,5 Milliarden Umsatz bei 24% EBITDA-Marge. Ich glaube, das ist die nachhaltigste Marge tatsächlich sogar. Und GE hat es vorgemacht. Ich glaube, die Aktie wird gut steigen, bevor es losgeht, wenn sie auch zeigen jetzt und die Pläne konkretisieren. Es wäre für mich jetzt aber kein Kaufgrund. Also jetzt nicht zu sagen, wenn ich DuPont de Nemours nicht vorher drin haben wollen würde, nur um jetzt zu sagen, ach, ich will mal ein bisschen Wasser hier haben oder da Elektronik und ach, Nein. Ich finde es schön, dass sie Werte heben wollen für Aktionäre.
Ja.
Das finde ich gut. Deswegen, also das ist auch mein Top. Nichtsdestotrotz würde ich jetzt aufgrund der Nachricht nicht einsteigen wollen. Lieber dann abwarten, was am Ende bei rauskommt und dann nochmal mit einer Position investieren.
Ja, genau. Das ist ja genau der Grund, warum man sich aufspaltet, ne? Damit man eben sich fokussieren kann in den jeweiligen Segmenten und da vielleicht auch besser wachsen kann, auch da mehr Geld anlocken kann bei den Investoren natürlich, die sich darauf wieder konzentrieren. Also wer sagt, ich will lieber Wasser, dafür Elektronik und Chemie interessiert mich überhaupt nicht, der kann natürlich hier jetzt in einen Teil des Unternehmens investieren, was vorher eben nicht möglich war.
Ja.
Und insofern ist es erst danach wirklich interessant und wenn dann eine Sparte hier wirklich gut läuft, das sind ja auch drei eigenständige börsennotierte Unternehmen, dann kann man sich einfach aussuchen, wo man sagt, ist eine gute Idee, da gehe ich mit, was vorher vielleicht nie der Fall gewesen wäre, weil man einfach nicht zum Beispiel in Chemie investieren möchte. Mein Top der Woche ist ein Kölner Startup, man hat vielleicht schon davon gehört, DeepL, und zwar sind sie jetzt offiziell Deutschlands wertvollstes KI-Unternehmen. Ich bin froh, dass wir solche Unternehmen auch in Deutschland haben, vielleicht auch also insgesamt auch in Europa. Ist auch nicht das einzige Unternehmen, wir kennen ja noch Aleph Alpha zum Beispiel, aber eben auch das vorherige wertvollste KI-Unternehmen, das nennt sich Helsing und ist vor allem im Rüstungsbereich tätig. Das sind so die großen Player in Europa, beziehungsweise auch Deutschland. Und DeepL ist so ein bisschen Spezialist im Bereich des maschinellen Übersetzen und musste sich gegen Google Translate und ChatGPT durchsetzen, was wohl gelungen ist in den jeweiligen Sparten. Und sie haben eine neue Finanzierungsrunde abgeschlossen, sind jetzt 2 Milliarden Dollar wert. 300 Milliarden Dollar gab es eben als Finanzspritze von internationalen Investoren, Index Ventures, aber eben auch noch weitere große namhafte Investoren haben sich hier wiedergefunden. Weiteres Wachstum soll natürlich hiermit finanziert werden und wachsen. Und vielleicht sehen wir auch hier und da mal ein IPO, bevor es eine Übernahme gibt. Wäre auch ganz cool, wenn wir hier mal in Deutschland einen richtigen, echten Tech-Player hätten, der einfach auch mal mithalten kann mit deren weltweiten großen Kapital aus der USA.
Finde ich mega. Also, und man kennt sie halt auch noch nicht so wirklich, ja. Aber wenn hier auch so namhafte Investoren mit reingehen, also why not, ja. Und schön, dass wir sowas haben. Mögen sie sich durchsetzen oder übernommen werden und nicht pleite gehen.
Ja gut, aber das sieht ja ganz gut aus eigentlich. Sie sind ja da wirklich Technologie, wenn man auch so hört, was so noch dazu geschrieben wurde, sieht das eigentlich ganz, ganz ordentlich aus.
Kommen wir zu meinem Flop der Woche. Und das ist so ein bisschen, die EU stellt sich schon wieder quer, um russisches Vermögen, was aktuell eingefroren ist, freizumachen für die Ukraine. Und ja, jetzt werden auch einige sagen, boah, das kannst du nicht einfach verwenden. Aber ich frage mich, wenn wir jetzt als Europa bei den Russen, bei der russischen Bank Geld liegen hätten, ob die das unangetastet lassen würden, ob die da nichts machen würden.
Die Antwort kennen wir eigentlich schon.
Und genau, die Europäer planen jetzt die Zinserlöse an die Ukraine zu geben, aber die US-Regierung macht Druck und sagt, wir müssen noch einen Schritt weiter gehen. Doch, wer zögert? Unsere Bundesregierung, unser Friedenskanzler in Spee. Und es sind 300 Milliarden Dollar eingefroren, ja. Und ich glaube, man könnte auch mit diesem Geld, allein wenn man sagen würde, okay, wir prüfen das, wir machen das, man könnte schon Druck ausüben, dass endlich dieser sinnlose Konflikt,
Krieg,
ja, einfach mal langsam das Ende am Horizont ist. Ja. Ich glaube, das wollen die armen Menschen, die dort kämpfen müssen, egal ob es Russen oder Ukrainer sind. Man hört ja echt schlimme Nachrichten. Ich höre einen fantastischen Podcast von der ZDF, wo immer wöchentlich so besprochen wird, wie verläuft die Front. Und du warst ja selber bei der Bundeswehr, da gibt es ja einen Zug. Zug hat ungefähr eine Mannstärke von 40. Und da ist es einfach so, dass teilweise die Russen werfen die einfach rein wie Kanonenfutter, anders kann man es gar nicht sagen. Und dass Frauen auch auf den Plattformen wie Telegram etc. einfach nur mit einem Bild von der gesamten Einheit ihre Männer suchen, weil da kommt gar keiner mehr zurück. Und das ist doch verrückt, ja. Und am Ende des Tages, ich finde, es muss beendet werden, egal mit welchen Mitteln. Und ich finde es total traurig, dass wir immer alles ausdiskutieren etc. Und ich glaube, man könnte bei 300 Milliarden Dollar schon jemanden bewegen, mal wenigstens mal wieder mit einem zu sprechen, ja. Das ist so mein Punkt. Und ich finde nicht, dass unser Kanzler hier immer alles zurückhalten sollte.
Ja, das liegt an einem, ne?
Die sagen es halt auch in dem Podcast tatsächlich, die Russen müssen ja nur unsere Nachrichten anmachen, um zu wissen, was nicht geht.
Ja, klar. Das ist halt einfach
genau. Und ich glaube nicht, dass 300 Milliarden Dollar irgendwo eingefroren werden in Russland, dass Herr Putin sich dieser nicht ermächtigen würde.
Ja, wir haben es ja jetzt schon gesehen, ne? Also Commerzbank war das ja schon, ne? Dass dann auch die Deutsche Bank ist ja jetzt ganz frisch erst diese Meldung durchgeflossen, dass man im Prinzip da die Enteignung stattfinden lassen hat. Und warum, klar, ist rechtlich hier das zu prüfen. Wir haben andere, Gott sei Dank, andere rechtliche Voraussetzungen.
Definitiv.
Das ist alles schön und gut. Aber ja, klar, ich meine, warum sollte man es dann anders machen? Ne? Also vor allen Dingen gerade in so einer Situation, wo
was wird denn passieren?
Eigentlich wenn hat dann nur Putin die Chance, jeden Tag diesen Krieg einfach, diesen wirklich sinnlosen Krieg
sollte, einfach zu beenden. Sollte er die Ukraine komplett einnehmen, geben wir ihm dann noch das Geld zurück?
Also es ist ja Quatsch. Also müssen wir nicht drüber reden. Es ist ja wirklich traurig genug, dass da halt ein Mensch entscheidet über so viele Menschenleben. Mein Flop der Woche geht trotzdem auch ein bisschen politisch mit rein, und zwar liegt es an der Wirtschaftspolitik, und zwar ist das ja weiterhin, finde ich, sehr erschreckend. Wir wissen eigentlich jeder, egal wen du fragst, es ist ein, wir haben einen sehr schlechten Wirtschaftsstandort mittlerweile, also
einzumindest
mit den Voraussetzungen, der es nicht mehr annähernd mithält zu dem, was es mal war, und auch Unternehmen, hört man immer mehr, orientieren sich um, ne? Also auch europaweit hat man ja Unternehmenssteuern gesenkt, und auch da ist es natürlich attraktiver, einfach woanders hinzugehen, neben den anderen hohen Kosten. Und jetzt ist eben immer noch nicht viel passiert, um da eine Verbesserung oder eine signifikante Verbesserung rauszuholen. Jüngstes Beispiel jetzt BASF. Der Hauptsitz in Ludwigshafen, der bleibt, oder bleiben ja ganze Anlagen geschlossen. Also klar, der soll auch weiterhin noch entwickelt werden. Also BASF steht auch zu diesem Standort, aber es ist halt einfach das einzige Land auf der Welt, wo BASF miese macht. Die sind überall profitabel, machen überall Gewinne, außer in Deutschland. Und das ist ja eigentlich etwas, was schon ganz klar dafür spricht, dass man eben hier nicht ganz
eigentlich so gut eigentlich müssen wir unsere Champions, und BASF ist ein weltweiter Champion, ein globaler Champion.
Ja, genau, was ja hier rauskommt. Ne? Und jetzt ist es halt so, dass hier einfach die Leute teilweise entlassen werden oder vielleicht auch nicht mehr ganz sicheren Job haben, weil natürlich die Zahlen nicht stimmen. Auf der anderen Seite geht man halt richtig rein mit Geld in China, investiert dort 10 Milliarden, was natürlich verständlich ist, weil die Bedingungen halt gut sind und am Ende ja auch, ich sag mal, das Geschäftsfeld, ob das jetzt moralisch dahingestellt, aber wir machen alle ihren Job, dass sie, ich sag mal, mit den richtigen oder mit den Ressourcen, die sie haben beim BASF, auf Wachstum setzen und das natürlich wirtschaftlich sinnig einsetzen. Und ja, wir haben natürlich weiterhin hohe Energiekosten, Bürokratie, Überregulierung. Wir kennen es alle, wir können es auch alle runterpredigen, und trotzdem ändert sich da aktuell nicht wirklich viel. Ja, wann diese Politik das versteht, generell, also ich schiebe es nicht nur auf die Ampel oder so, auch davor schon, ist es, waren immer die Tendenzen immer mehr zum Sozialstaat und immer mehr
zur Staatsquote anschauen. Ja.
Genau, also man geht schon seit Jahrzehnten fast den falschen Weg oder den immer schlechteren Weg, um irgendwo vielleicht auch wieder mehr Wähler zu gewinnen, weil es halt schöner klingt, ne? So ein bisschen in der Wiege des Wohlstands. Aber ja, wir müssen trotzdem aufpassen, dass wir hier nicht wirklich langfristig in Probleme geraten. Und ich glaube, BASF ist da wieder ein Zeichen, gerade für sowas. Es ist nun mal die Industrie, es ist unser Herzstück. Ja, also nicht nur BASF, sondern natürlich auch viele andere Unternehmen. Und deswegen sollten wir vielleicht unser Herz auch pflegen.
Aber das machen ja zum Beispiel VW. Ich wollte es nicht wieder mitbringen. Hast du mitbekommen, dass sie ihre Elektrostrategie einstampfen?
Ach so, ja. Ja,
die Zukunft liegt bei Plug-in.
Ja, ja, super. Ne? Also 2 Stunden was Laden soll man sagen? Für 10 Kilometer. Ja.
Top. Naja, wer einiges immer ändert, Marcel, das sind die Profis in ihren Depots und in ihren Holdings.
Das stimmt, immer
und
spannend.
Es ist eigentlich immer spannend. Ich finde persönlich, man kann sich richtig geile Investmentideen da rausholen. Und ich würde sagen, wir gehen alphabetisch durch.
Ich folge dir.
Ja, und wir starten mit Bill und Melinda Gates und ihrer Foundation.
Sind die noch zusammen? Ich dachte, sie hat jetzt
rausgezogen. Nee, aber sie haben aber noch das zusammen.
Das ist noch letztes Quartal noch.
Genau. Und
weil sie hat ja ihr Geld rausgezogen.
Ja, aber sie haben also diesen Trust, haben sie immer noch.
Ja, aber nicht mehr lange, glaube ich, wie ich das richtig gelesen habe. Naja, ist wahrscheinlich im letzten Quartal ja trotzdem noch so gewesen.
Aber Q1 2024, sie haben nichts gekauft, sondern nur 2 Aktien verkauft. 13% haben sie an Berkshire verkauft und 4,48% an Microsoft.
Na ja, gut, wahrscheinlich braucht das Geld für Steuer oder was auch immer, ne?
Die größte Position in, ich liebe dieses schnelle Internet hier in diesem Land. In Norwegen, auf dem Meer, hatten wir Starlink. Unfassbar. Es war deutlich besser.
Läuft es ganz gut,
mega.
Starlink. Ja,
mega.
Kennen wir ja vom Auto.
Wahnsinn.
Ist ja so.
Naja, also immer noch die größste Position, Microsoft mit 33%, Waste Management 16,38%. Und Berkshire 15% sowie Canadian National Railway 15,75%. Gehen wir weiter zum nächsten super Investor und das ist einer meiner Lieblinge, Bill Ackman mit seiner Pershing Square. Er ist super fokussiert, das kann ich immer nur wieder nicht anders sagen. Sein ganzes Depot besteht aus 7 Aktien.
Und davon Alphabet, glaube ich, ne?
Größte Position und die hat er reduziert um 9,82%. Chip Bottle Mexican Grill.
Hat er reduziert?
Ja, um fast 10%, aber er ist natürlich auch hier grande eingestiegen. Mhm. Ja, also das kann man, glaube ich, gar nicht anders sagen. Zweitgrößte Position Hilton, die Hotels. Dann haben wir Restaurant Brands. Hier der Disclaimer, ich bin auch eingestiegen. Mehr dazu aber nächste Woche. Dann hat er Alphabet mit 13,27. Gibt es ein tolles Interview mit ihm, auch auf YouTube habe ich mir angeschaut jetzt im Urlaub. Er sagt, wir haben dieses Ganze, die Suche, YouTube. Das ist alles so gefühlt eingepreist. Aber was gar nicht eingepreist ist, weil es auch noch gar nicht profitabel ist, was jetzt aber profitabel werden soll, ist die Cloud von Alphabet. Und das ist ein Riesending. Und er sagt auch, wer glaubt, dass Alphabet sich beim Bereich KI die Butter vom Brot nehmen lassen wird. Das wird nicht passieren.
Sie sind ja auch mit den, die haben ja auch schon frühzeitig Übernahmen getätigt und sind ja auch da sehr führend. Ne?
Dann haben wir Howard Hutchins Holding, das ist ein Immobilienentwickler, denen gehören aber, die entwickeln ganze Communities und lassen dann noch einzelne Grundstücke frei, sehr interessant. Canadian Pacific Kansas City bin ich auch investiert, 12,37 und nochmal 6% die andere Alphabet. Also eigentlich besteht sein ganzes Depot aus 6 Werten, heißt aber nicht, dass er nicht gut ist, ja, er schafft es wirklich den Markt seit Jahren zu schlagen. Als letztes verkauft hat er im ganz großen Stil Lowe's, aber auch hier hat er eine enorme Rallye mitgenommen, also auch seine Geschäftsberichte, man kann es einfach nur mal empfehlen und man kann auch in alle investieren über die Pershing Square.
Stimmt, ja, darüber geht's, ja.
Das ist natürlich auch gar kein Problem. Als nächstes Carl Icahn, ist ja auch nochmal eine ganz spannende Figur.
Schillernde Figur.
Schillernde, ja. Figur.
Auch nicht mehr der Jüngste, ne?
Nicht mehr der Jüngste, hat nichts verkauft und hat 2 Positionen aufgebaut und eine Position deutlich erhöht. Aufgebaut hat er JetBlue, da haben wir drüber gesprochen. Ja, sie wollten ja auch einen Merger machen. CVR Partners und um 481% die Position erhöht. Die IFF, die International Flavors and Fragrances.
Das ist interessant. Okay.
Sein größter Holding ist er selber, 52,51% sämtlicher Aktien von Carl, seines Depots sind Carl Icahn Enterprises,
ja,
also die eigene Aktie. Dann hat er noch CVR Energy, Oxy hat er mit dabei, also er geht auch viel auf American Electric Power, Illumina mit 0,5% seines Portfolios.
Schön.
Aber er geht halt wirklich viel auf die Financials, Materials und Utilities.
Also IFF, um da mal kurz zurückzukommen, ja, ist interessant, weil sie ausgebrochen sind erst kürzlich. Und das, also der Abwärtstrend, der jetzt in 2 Jahre sage und schreibe angehalten hat, ist, naja, gefallen.
Gebrochen.
Und dementsprechend könnte hier tatsächlich ein Kaufsignal sein. Und dann ist natürlich Platz jetzt knapp, liegt sie unter der 100-Dollar-Marke, kann durchaus mal schnell auch wieder Richtung Allzeithoch laufen,
also,
wenn es fundamental passt.
Er hat laut meinen Daten Ende Februar gekauft.
Ja, da hat er auf jeden Fall einen ganz
wo guten... Wo stand der Kurs? Ja, Ende Februar waren wir hier
schön. Hat er schon ein gutes Plus drin.
Also, wie gesagt, ihr seht es, es lohnt sich. Machen wir weiter mit Daniel Loeb. Third Point. Daniel Loeb hat einiges schon auch bewegt, muss man sagen. Und bei ihm ist auch richtig viel.
Auch aktivistisch, ne?
Also ja, also einer, er ist wirklich ein bisschen umtriebig und mag es auch gerne, Sachen zu verändern. Und er hat viel gemacht. Er hat, wir gehen mal auf die Activities, wow. Also verkauft, ja. Ich gehe jetzt nur mal komplett, was er komplett verkauft hat. Einmal TMC, The Metals, kenne ich gar nicht. Social Leverage Corporation ist ein SPAC. Biomarine, McKesson 100%. DuPont, Denumos und United Steel. Uber hat er um 50% reduziert. IFF um 32%. Microsoft um 12%. Dafür hat er Position aufgebaut bei Patterson, Gartner, Cinema, Goldman Sachs, Marvel, Advanced Auto Parts, S&P Global und Alphabet. Und am größten die Position erhöht hat er bei um 42% der ICE, Intercontinental Exchange Group.
Auch spannend, ja. Also, nicht so schlecht. Also bei IFF, da sieht man halt tatsächlich wieder den Unterschied, ne, zwischen den einen oder anderen, auch von der Strategie her.
Ja.
Weil, ich sag mal, vielleicht sind auch schon da ein paar Werte gehoben worden. Ne? Ist ja meistens derjenige, der reingeht, wenn es gerade richtig billig aussieht, ja, wo es was zu verbessern gibt. Wenn es dort nichts zu verbessern gibt, weil es läuft gut, geht er halt meistens dann auch raus. Ne? Und das sieht man eben hier, dass es dann nicht immer auch auf Trend oder so gesetzt wird.
Ich kann immer nur empfehlen, schaut euch mal diese Investor-Letters an. Die sind immer so 10, 15 Seiten und da wird richtig erklärt auch, wieso sind wir wo eingestiegen etc. Also richtig, richtig cool. Machen wir weiter mit einer sehr diskutierten Person, Michael Burry.
Oh.
Bekannt gegeben damals aus The Big Short. Und der hat einfach nur gekauft, 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 gekauft. Ja.
Hat er nicht gesagt, dass alles zusammenfällt?
Ah nee, er hat auch einiges verkauft, sehe ich gerade.
Ah ja, also doch.
Also, soll ich dir mal sagen, was er alles verkauft hat?
Hau mal aus.
Oracle, CVS Health, Nexstar, Alphabet, Amazon, MGM Resorts, Booking, Warner Brothers, Bruker, Toast, Mettler, Toledo, Big Lots, Gen Restaurants und Quart Retail Group. Gekauft hat er. Neu, Baidu, First Solar, BP, Signa Group und Sprott Physical Gold Trust. Erhöht hat er seine Position Real, also Real, Real Inc. Kenne ich gar nicht. Kennst du die Real, Real Inc.?
Nee,
nie gehört. Habe ich noch nie gehört. Müssen wir jetzt mal live reinschauen, bitte. Real, The Real, Real Inc. Ui, die hat in einem Jahr fast 200% gemacht, Marcel.
Okay.
Und was machen die? Luxury Goods, ein Online-Marktplatz für Luxusgüter. Mm. JD.com um 80% erhöht, Block um 80%, Alibaba um 66%. Also er geht auch voll nach Asien.
China vor allen Dingen.
China, ja. Und das ist ja, also es ist immer super interessant, aber er hatte so eine große Sternstunde. Ich glaube, sein Riesenerfolg von damals, dass er hat die Finanzkrise vorhergesehen, hat richtig Kohle damit auch gemacht. Aber er konnte das irgendwie nie wieder nochmal so beweisen. Nelson Peltz, auch ein großer Freund von dir, nämlich ein Disney-Aktionär.
Das stimmt.
Und wie sagt Jim Cramer immer, Nelson Peltz hat doch mehr für die Disney-Aktionäre gemacht als Bob Iger, weil er den schon vor sich hergetrieben hat mit Dividenden etc. Aber Disney scheint auch wieder ordentlich zurückzukommen, wenn ich das so gestern, glaube ich, habe ich es gehört bei Cramer. Kann das sein?
Ja, genau. Disney ist durchaus auch wieder auf dem Weg nach unten gewesen zuletzt. Und ja, klar, korrigiert er erstmal wieder.
Aber Cramer sagt, bei $100 ist so, wo man eigentlich immer Disney kaufen kann.
Da ist immer relativ nah dran jetzt. Tatsächlich ist das auch mein Durchschnittseinkaufskurs.
Ah, siehst du. Nelson Peltz hat verkauft. Ferguson und Allstate hat aber nichts dazu gekauft. Die größte Position in seinem Hedgefonds, 49,33%, ist Walt Disney. Da würde ich auch sehr, sehr viel Palermo machen, wenn ich die Hälfte meines Vermögens
in Walt Disney hätte. Eine gewisse Abhängigkeit. Ne?
Dann haben wir noch GE Aerospace, Wendy's, Invesco mit dabei. Also auch spannende Unternehmen. Kommen wir zu einem, den wir ja auch richtig gut finden, Terry Smith. Er geht ja auch, so wie unsere Watchlist aufgebaut ist, nach diesem Ansatz vor. Kaufe qualitativ hochwertige Unternehmen, halte sie am besten so lange, wie es geht und sieh einfach zu, dass deren Kennzahlen die vom Markt schlagen. Und langfristig, wenn du einen guten Einstieg erwischst, wirst du eigentlich ziemlich sicher den Markt schlagen. Und das schafft er auch. Schon über mehrere Jahre. Er reduziert zwar immer, weil er natürlich auch Zu- und Abflüsse hat und auch umschichten muss. Also wir sehen es ja auch immer bei unserem Wikifolio. Er hat am meisten verkauft. 2 Positionen zu 100%. Johnson & Johnson, IPM Photonics und um 18% reduziert McCormick. Gekauft hat er komplett neue Texas Instrument, Choice Hotels. Er hat nachgekauft bei Zoetis, McDonald's, Mastercard, Fortinet, Apple, Oddity Tech und Paycom. Sogar Paycom um 106% erhöht. Aber kann man sich auch mal nur anschauen, coolen Fonds, den er da hat. 40 Positionen. Größte Position ist Microsoft, dann kommt Meta, Striker, Visa, IDEX, ADP und er hält eigentlich sehr, sehr lange auch die Unternehmen. Machen wir weiter und zu guter Letzt natürlich the one and only. Warren Buffett mit seiner Berkshire. Und er hat zu 100% HP verkauft, zu 88% Paramount, Apple 12%, dann Cyrus XM Holdings 8,85%, Louisiana Pacific Corp 6,34%, Chevron 2,47%. Dann hat er aber Cyrus Liberty wieder gekauft zu 51% und zu 62%, Chubb 28% und Oxy nochmal 1,77%. Die größte Position in seinem Portfolio ist mit 40% Apple, Bank of America mit 10%, American Express, auch nochmal 10, Coca-Cola 7 und Chevron 5,85, Oxy 4,36%. Die kleinste Position in seinem Depot und damit würde ich es jetzt auch zumachen und direkt zu meiner Investment-Idee der Woche kommen. Marcel, ich glaube nicht, dass du wusstest, dass Warren Buffett Diageo-Aktien hat.
Nee.
Wusstest du das?
Nein, ich wusste nicht, dass er auf Alkohol setzt.
Ja, er hat 0,01% seines Depots in Diageo.
Ja.
Das bedeutet aber auch, ja, er hat trotzdem 227.750 Aktien. Und das ist gleichzeitig auch meine Investmentidee der Woche. Diageo oder Diageo, was haben wir hier? Also es ist ein amerikanisches Unternehmen. Baileys ist, glaube ich, somit das bekannteste, würde ich sagen.
Es gibt auch noch andere Sachen, die sehr bekannt sind.
Ich mach's mal, also Johnny Walker, gut, Guinness.
Ich glaube, Tanqueray. Ne?
Tanqueray, Smirnoff gehört auch noch dazu. Goddell, Captain New, Captain Morgan. Und die Aktie ist aktuell historisch gesehen günstig bewertet. Es ist ein Dividendenwert. Die Aktie ist historisch bei der Dividende über dem Schnitt. Und ich glaube, wenn man ein solides Unternehmen, was auch wächst, ja, also wir sind hier nicht im Nahrungsmittelbereich, wo es nicht mehr so wirklich abgeht, aber Diageo schafft es eigentlich nachhaltig, die Dividenden zu steigern und auch die Gewinne. Und ich glaube, hier liegt ganz klar im Einkauf der Gewinn. Und ich würde hier niemals bei einem 52-Wochen-Hoch einsteigen. Aber heute, zum Tag der Aufnahme, haben wir ein 52-Wochen-Tief erreicht. Und ich glaube, langfristig kann man hier viel Spaß mit so einer Aktie haben.
Ja, aktuell sind es 31,6 Euro und ja, da ist erstmal eine Unterstützung da, die schon durchaus öfter gehalten hat, zumindest dieses Jahr und auch Ende letzten Jahres.
Ja.
Trotzdem befinden wir uns hier noch im Abwärtstrend seit Anfang oder eigentlich genau mit dem Jahreswechsel von 21 auf 22. Seitdem knickt die Aktie hier nur noch ab, aber natürlich hat das auch, ich sag mal, eine gewissen, ja, ich sag mal, ein gutes Chancen-Risiken-Verhältnis aufgrund natürlich höherer Bewertungen, attraktivere Dividende auf einem gewissen Niveau.
Ja.
Und wenn dann doch wieder Wachstum oder so weit Wachstum auch da ist, ist hier natürlich eine Chance für einen wirklich defensiv guten, sehr gut aufgestellten Wert
ja.
da. Ne, wenn man gerade auf das Thema Alkohol geht, ist das durchaus eine...
Also ich glaube, aber so einer Position musst du wirklich Zeit geben.
Gibt, ja, das stimmt. Das ist ein bisschen wie bei Tabakaktien. Ne? Da kann man jetzt nicht erwarten, dass sie den nächsten Morgen plötzlich 10% höher steht. Das ist sehr unwahrscheinlich.
Aber ich denke, langfristig über einen Zinseszins sind hier 10% pro Jahr Kursgewinne drin.
Plus ja, auch mit eine der Dividendensteigerung.
Genau.
Das ist ja dann im Prinzip der Effekt, der es dann auch eintritt.
Es ist ein solider Wert.
Da, eben,
ist ein und das ist halt etwas, die KI wird das nicht disruptieren.
Alkohol?
Ich glaube, Alkohol, die Leute werden noch länger Alkohol trinken als Tabak rauchen. Oder beides nicht. Machen.
Ja, aber man raucht ja teilweise schon gar keinen Tabak mehr, ne?
Alter, oder so. Was auch immer da sich ja, in die Lungen pfeifen.
Geraucht wird immer weiterhin auch noch und Alkoholtrunken auch.
Ich sehe, ich habe es auch jetzt wieder auf dem Schiff gesehen, da gab es ja auch ganz viele Bars. So viele Raucher sieht man nicht mehr.
Ja, weil die nie zu sehen sind.
Ja, genau, weil die immer draußen stehen.
Ja, genau. Ja, nur in der Kälte, Gott sei Dank.
Nichtsdestotrotz, an der Bar, da gibt es auch Leute, die hier schön sich morgens um 10 den Tequila Sunrise reinklöppeln.
Ja, klar, mit der Helm lackiert ist die Frage natürlich immer nur mit, womit? Ja. Und da muss man natürlich Glück haben, dass es dann auch die Sachen sind, die hier das Unternehmen präsentiert.
Baileys geht aber gut, kann ich dir sagen.
Mit Sicherheit, ja.
Baileys mit irgendwelchen
Sirup. Das ist einer der besten Marken. Ja, gibt es ja auch verschiedenste Rezepte, wo man auch nicht zu fein ist.
Und Guinness sind die Leute auch immer so, oh, jetzt mal ein Guinness trinken hier, wenn man so in diesen Irish Pubs ist.
Das ist aber Spezielles, ne? Das ist halt nicht so ein Massenbier. Ne?
Ja.
Ja, bin ich bei dir. Glaube ich einfach defensiv kann man das durchaus machen, wie man das im Depot haben will. Ich glaube, wenn man das Thema Alkohol im Depot haben will, fällt mir auch fast nichts Besseres ein. Pernod Ricard ist noch ganz nett, aber als Aktie...
Aber so was man greifen kann. Ja, so ja, gut, ein Johnny Walker kannst du schon mal eine Flasche trinken.
In Pernod Ricard kann man auch gut greifen. Also es sind ja auch sehr viele Marken drin, ne, in diesem Portfolio. Aber tendenziell würde ich sagen, sind das die Favoriten in diesem Segment. Meine Investmentidee in dieser Woche ist eine Aktie. Und ich habe schon gesagt, wertorientierte Qualität-Geschichte ist Qualys. Ein Cybersecurity-Unternehmen.
Kommt von Quälen.
Von Quälen, genau. Also Qualys geschrieben, also Q-U-A-L-Y-S. Cybersecurity mit Qualität, muss man sagen. Also ein Unternehmen, was nicht so hoch bewertet ist, nicht so wahnsinnig stark wächst, aber kontinuierlich wächst und dafür natürlich auch weniger Rücksetzer mitbringt. Und da muss man sagen, ist der Rücksetzer aktuell sehr attraktiv in meinen Augen. Ich glaube, die Bewertung kann man durchaus mal als, ja, schon durchaus attraktiv auch sehen. Und ja, wäre so ein bisschen auf, ich meine, es sind auch die profitabelsten, ne, vom rein vom von
schöne Margen Kennzahlen. Auch.
Eben, genau, von den Margen sind die richtig gut und die sind eben ordentlich runtergekommen, im Höhepunkt über $200, die Aktie ist bei 145, genau zurückgerutscht auf diese alte Base und da könnte durchaus die Unterstützung liegen, dass mehr Käufer reinkommen. Ich glaube, das Chancen-Risiken-Verhältnis verhält sich hier sehr, sehr günstig zugunsten derjenigen, die hier auf steigende Kurse gehen.
Dann würde ich sagen, schauen wir uns jetzt einmal kurz an, die Aktien, die wir heute besprochen haben, welche es auf unsere Watchlist, und ich habe die Watchlist erweitert, Marcel, in meinem Urlaub, auf. Willst du wissen, wie viele Werte?
Ja, du hast bestimmt richtig eskaliert.
85.
Boah.
85 qualitativ hochwertige Unternehmen. Den Link dazu findet ihr auch in den Shownotes.
Bin jetzt gespannt.
Und schauen wir mal kurz rein. Also, Zoom ist für mich kein Investment. Also ich würde sie nicht auf unsere Watchlist packen wollen. Ich weiß nicht,
wie. Aber was sagen denn die Zahlen?
Wie na, die cool Zahlen sagen, schöne Bruttomarge, operative Marge nicht so gut wie die vom S&P 500. Interest Coverage sehr gut, weil sie nicht verschuldet sind. Schöne Cash Conversion. Gesamtkapitalrendite und Gewinnrendite nicht so gut wie der Markt.
Also nur zweimal grün.
Drei.
Dreimal grün, ja.
Aber man kann, also drei von ja, sechs. Kann man, ich glaube, im Einkauf aber liegt auch hier wieder der Gewinn. Aber hättest du sie gerne auf der Watchlist? Also wäre es etwas, wo du sagst, wir nehmen die ja, um perspektivisch diese auch in unser Wikifolio und in unserem Fonds zu kaufen, würdest du dort wirklich auch mal langfristig einsteigen?
Ja, wenn der Chart gebrochen ist, finde ich das schon eine Idee. Langfristig ist die Frage, ne? Wie lange dann auch und wie sie natürlich dann sich wieder entwickeln. Aber ich meine, die Produkte werden weiterhin genutzt.
Also wenn du möchtest, nehmen wir sie mit raus. Also
man kann sie auch zum späteren Zeitpunkt wieder rauswerfen.
Ja, ja. Okay, also dann nehmen wir sie mit drauf auf unsere richtige Watchlist. Das heißt, wir wollen sie auch mal verfolgen, wenn sie mal am 52-Wochen-Tief sind, richtig?
Genau, da sind sie ja nah. Wir können sie ja mal beobachten.
Gut, also wir nehmen Zoom drauf. Als nächstes haben wir Palo Alto Networks. Palo Alto Networks schlägt den Markt in den Bereichen der Bruttomarge, der Interest Coverage, der Cash Conversion, also nur drei. Es ist halt schon ein sehr reifes Cybersecurity-Unternehmen, schon sehr hoch. Für mich ist das Wachstum zum Preis-Leistungs-Verhältnis aktuell nicht so gegeben wie zum Beispiel bei einer CrowdStrike.
Eine CrowdStrike ist ja mit drauf und
ja,
also hätten wir hier die Alternative da.
Würdest du...
Können wir ruhig dann auch dann streichen.
Okay, Nvidia, da haben wir eh im Wikifolio. Ja. Geben wir auch nicht her.
Sollte man nicht hergeben. Nicht noch mehr geben.
Sentinel One, warum haben wir eigentlich Sentinel One? Haben wir darüber gesprochen?
Nein, Sentinel One nicht. Vielleicht ist da bei der Abkürzung irgendwas schiefgelaufen.
Egal, machen wir weiter. DuPont sind wir uns beide einig. Kommt nicht. Mhm. Dann Lam, 4 von 6.
Nicht schlecht. Ne?
Und die Bruttomarge ist fast bei 45%, fast genauso gut wie die vom S&P 500. Also ich würde sie mit draufnehmen.
Mhm. Okay, ja? Nimm's mit drauf. Ich glaube, das S für Sentinel One war, glaube ich, Snowflake gemeint.
Ah, Snowflake. Ist das etwas für dich, für die Watchlist?
Ja, würde ich langfristig definitiv bei einer guten Gelegenheit immer
gucken wir uns gleich an. Warte, wir machen es jetzt live.
Okay.
Das sind wir unseren Hörerinnen und Hörern, Zuschauerinnen und Zuschauern. Und man sieht uns ja jetzt auch bei Spotify.
Stimmt.
Als Video.
Da sind auch so wirklich das große Thema. Auch in den nächsten, gerade auch im KI-Zeitalter, wird das nicht an uns vorbeigehen. Und ich glaube, da steckt durchaus eine große Chance. Okay,
warte. Also, Watchlist, Podcast-Check, hier ist er. Und aktualisieren. Ach so, Wise Sheets heißt das. Viele fragen uns ja, wie wir das aktualisieren. Wise Sheets kostet ein bisschen was im Jahr, aber lohnt sich total. Also, Snowflake. Leider noch negativ, weil sie noch Geld verbrennen.
Naja, na gut, das stimmt.
Tut mir leid.
Na gut, dann hauen wir sie erstmal raus und vertagen es.
Dassault Systems schafft es in 4 von 6 Kategorien.
Das ist ordentlich.
Könnte man
mal beibehalten.
Was sagst du? Nehmen wir mit drauf?
Nehmen wir mit drauf. Es ist ja auch ein Qualitätshinweis, ja,
wenn 4 von 6 da nehmen wir mit drauf. Dann geht's weiter mit Qualys.
Bin ich gespannt.
5 von 6.
Boah, das ist natürlich deutlich. Ne?
Nehmen wir auch mit.
Sollte man nicht missachten.
Und Diageo habe ich eh drauf.
Eben, weil wir Alkohol mögen.
Ja, und wir sind wirklich in der Nähe vom 52-Wochen-Tief. Wenn ihr irgendwelche Themen auch mal habt, wo ihr sagt, boah, das ist mir aufgefallen zu der und der Aktie, schreibt uns das gerne auf Instagram.
Immer, genau. Also wie auch diese Frage mit Dassault. Ich finde es super spannend. Genau sowas.
Und genau deswegen sind sie auch jetzt auf unserer Watchlist gelandet. Ja, also dank euch. Wir aktualisieren genau jetzt einmal die Watchlist. Und wenn ihr, wie gesagt, mal draufschauen wollt, beachtet bitte, es könnte alles total falsch sein, ist wahrscheinlich auch falsch. Aber ihr könnt sie euch einfach mal kostenlos, aber nicht umsonst, in den Shownotes anschauen. Wenn ihr uns unterstützen wollt, macht das super gerne mit liken, kommentieren, abonnieren. 5 Sterne. Marcel, was erwartet uns denn jetzt eigentlich nächste Woche?
Ja, also Montag ist ja Feiertag in den USA, Memorial Day ist, glaube ich.
Ja.
Und am Dienstag gibt es dann Zahlen von Cava Group, was ja, ja so ein Systemgastronomie ist, was sehr spannend ist, sehr gut läuft und das seit nicht so langer Zeit an der Börse ist. Es könnte spannend werden, schauen wir uns mal an. Dann Viking, auch frisch an der Börse. Chevy ist mit dabei mit 10 Quartalszahlen. Dann Salesforce, sicherlich das Highlight der Woche unter anderem. HP wird die Zahlen melden, Okta ist dabei. Es wird auch Zahlen geben von Hormel Foods, Best Buy sowie am Donnerstagabend dann Costco, Woolsey, ein echter Dauerläufer, Dell Technologies, da sind die Erwartungen wirklich sehr, sehr hoch. Marvel, Viva, Systems, Zscaler, MongoDB, also die ganzen, ja, ich sag mal, Techies kommen dann auch noch aus der zweiten Reihe und dann ist die Woche auch schon wieder über. Aber Dividenden gibt es bestimmt
was
auch.
Was ist denn dein Highlight?
Nächste Woche, ganz klar, Salesforce, ich bin investiert. Da, bin ich ganz klar dabei. Ansonsten, Dell finde ich sehr spannend als KI-Profiteur, aber ich glaube, die Bewertung ist viel zu hoch für Dell, für das Wachstum. So gut sind sie dann am Ende doch nicht. Das wird sich sicherlich noch zeigen. Und ansonsten so die dritte Reihe, zweite Reihe an Techies wie MongoDB und Zscaler sind natürlich immer spannend.
Dann gibt es Dividenden für die Aktionäre von am Montag Puma, CGM, am Dienstag Walmart, Equinor aus Norwegen, Partners Group Brenntag. Lustiger Fun Fact, nochmal kurz wegen Norwegen. Das BIP in US-Dollar gemessen ist in Norwegen höher als in der Schweiz. Hätte ich nicht gedacht.
Nee, ich auch nicht.
Über 100.000 Dollar pro Norweger.
Schlecht.
Movi, nehme Check. Dann haben wir am Mittwoch Cognizant, Dassault Systems. Dann Société Générale. Am Donnerstag UBS, Schneider Electric, Paychex, Safran. Dann ConAgra Brands. Am Freitag Tencent, KNA, Starbucks, MSCI, IDEX. Dazu haben wir noch CF Industries, Wynn Resorts, Applied Materials. Also für jeden ist was dabei, für uns einiges sogar. Und ich würde sagen, für alle, die jetzt noch zugehört haben bis zum Schluss, wir verraten schon mal die Unternehmen, die wir diese Woche im Aktiencheck besprechen.
Okay.
Die Top 3, die wir besprechen werden, sind IONOS, CrowdStrike und Constellation Energy und die Flops Diageo, Brenntag und Royalty Pharma.
So, spannend.
Ich würde sagen, wir machen jetzt einen Deckel drauf. Und dann bleibt uns eigentlich nur noch eins zu sagen. Wir sind deine Aktienbuddies und wir sind überzeugt, es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also, tut uns einen Gefallen und bleibt dabei bei deinen beiden Aktienbuddies von Modern Value Investing. Bis dahin. Ciao.
Ciao.